Wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, heute Morgen zu predigen. Die Anreise war nicht so weit, es wird einige von euch vielleicht überraschen. Ich bin 5 Minuten zu Fuß gelaufen. Wir wohnen so seit 4 Jahren im Buchenweg in Hemsbach in der Nähe vom Allerhopp-Park. Und ja, wir sind nicht das erste Mal hier, wir waren schon mal hier, da haben wir aber weiter hinten gesessen, unerkannt. So, jetzt in voller Größe vorne auf der Bühne. Also schön hier zu sein. Schön, dass ihr auch alle da seid, trotz der Ferien. Bisschen schade, dass die Kinder auf einmal alle weg waren. Es sah schon ein bisschen voller aus. Ja, wir sind vor 4 Jahren nach Hemsbach gezogen. Ganz einfach, weil das der einzige Ort war, in dem wir eine Wohnung gefunden haben. Geschwister aus der Gemeinde in Weinheim, aus der Baptistengemeinde Weinheim, haben uns hier eine Wohnung vermietet. Deswegen wohnen wir in Hemsbach. Meine Arbeitsstelle ist eigentlich auf dem Balkan. Wir haben 13 Jahre auf dem Balkan gelebt als Familie und sind 2019 wiedergekommen. Und meine Arbeit ist im Prinzip die Teams, die in den verschiedenen Ländern auf dem Balkan für OM arbeiten, also die Missionsgesellschaft OM, zu betreuen, zu besuchen und zu leiten. So, das ist meine hauptsächliche Arbeit. Vieles davon findet einfach nur hinter dem Monitor statt, aber ganz oft bin ich auch unterwegs und darf in die verschiedenen Länder des ehemaligen Jugoslawiens reisen. Wer die kennt, sind auch sehr schön. Heute ist das Thema Nachfolge. Als wir vor 13 Jahren, nein, inzwischen sind es ja schon 17 Jahre, nach Montenegro ausgereist sind, am Balkan, bisschen näher, ja, so, besser, okay. Als wir dahin ausgereist sind, oh ja, da war das noch ein bisschen wie ein Abenteuer für uns. Also alles packen, Wohnung aufgeben, Goodbye sagen zu jedem und ab in ein fremdes Land Jesus nachfolgen und für ihn dort tätig sein. Das klang ein bisschen nach einem Abenteuer, war es auch vielleicht die ersten Wochen, aber wir haben schnell gemerkt, es ist mehr als ein Abenteuer. Und da werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wir sind ja alle berufen, wir Christen Jesus nachzufolgen. Wir folgen ja allen möglichen Dingen. Heutzutage ist ja jeder ein Nachfolger, ob das jetzt jemand ist, den du auf Instagram oder auf TikTok oder auf Facebook folgst oder jemanden, den du bewunderst. In gewisser Weise folgen wir diesen Personen nach. Und manchmal gibt es auch so Momente, da sehen wir sowas, das mögen wir nicht so sehr. Wenn wir der Polizei folgen müssen, haben wir meistens was verkehrt gemacht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich fange mal mit etwas Ungewöhnlichem an, also nicht mit einem Bibeltext, sondern mit einem Zitat. Zitat einer Person, die es eigentlich nicht gibt. Ich weiß nicht, ob ihr so die Herr der Ringe mögt und so Sachen. Wenn nicht, macht das gar nichts. Ihr könnt trotzdem hier bleiben. Es geht mir nur um das Zitat. Und das geht so. Bisweilen werden unsere Wege vorgezeichnet von Mächten größer als wir selbst. Dann ist es an uns, unsere Füße dorthin zu lenken, wohin unsere Herzen nicht zu gehen wünschen, ungeachtet der Gefahren, die dort lauern. Ich lese nochmal. Bisweilen werden unsere Wege vorgezeichnet von Mächten größer als wir selbst. Dann ist es an uns, unsere Füße dahin zu lenken, wohin unsere Herzen nicht zu gehen wünschen, ungeachtet der Gefahren, die dort lauern. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Zitat. Es hört sich auf alle Fälle anders an, wie die Tipps, die wir so manchmal kriegen, wie zum Beispiel, folge deinem Herzen, geh dahin, wo dein Herz dich hinträgt, höre auf dein Herz. Das sind so die Tipps, die wir kriegen. Ich denke aber, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir unweigerlich in eine andere Richtung einschlagen, als unser Herz uns vielleicht tragen oder führen möchte. Wir sind berufen, unser Herz zu führen. In Sprüche 23 liest man, höre mein Sohn oder auch meine Tochter, werde weise, leite dein Herz und so weiter. Leite dein Herz. Leite dein Herz in die Nachfolge Jesu, nimm dein Herz mit, triff eine Entscheidung. Gott ist ja immer einladend. Der ruft, komm. Jeder von uns hat diesen Ruf sicherlich in irgendeiner Form in seinem Leben gehört. Waren es die Eltern, war es ein Nachbar, ein Arbeitskollege, war es eine Stimme in eurem Kopf, die euch gerufen hat, in die Gemeinde, komm. Und wenn Gott ruft, komm, dann ruft er uns erstmal in eine Gemeinschaft hinein. Und durch seinen Ruf entwickelt sich wahre Gemeinschaft. Ich stelle mir das immer so vor, ein schön gedeckter Tisch im Garten und viele Leute sind am Tisch und es gibt wunderbares Essen, es gibt tolle Getränke, man sitzt im Schatten, es ist warm, es macht Spaß zusammen zu sein, man fühlt sich willkommen, man fühlt sich gesehen, man fühlt sich akzeptiert, so wie man ist. Und das ist meiner Meinung nach wahre Gemeinschaft und das ist, was Gemeinde ausmachen soll. Aber Gottes Gemeinde ist natürlich noch viel mehr als einfach nur gemütlich bei einer Gartenparty zu sitzen und sich anzulächeln. Die Gemeinde ist Gottes prophetisches Handeln in der Welt. In der Welt und an der Welt. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, müssen wir relativ schnell zu dem Erkenntnis kommen, dass Gemeinde nicht nur ein Hobby sein kann oder ein Zeitvertreib. Gemeinde ist viel mehr. Es ist prophetisches Handeln Gottes in der Welt. Und Jesus ist der zentrale Punkt dieser Gemeinschaft. Und so schön es auch ist, in dieser Gemeinschaft zu sein, ist die Gemeinschaft in Bewegung gerufen. Jesus ruft uns nicht ins Nachsitzen oder Nachdenken oder Nachgrübeln oder in die Nachhaltigkeit oder zum Nachtisch. Er ruft uns in die Nachfolge. Und Nachfolge ist Bewegung ihm nach. In Apostelgeschichte 11 lesen wir, dass die Jünger Jesu, das erste Mal in Antiochia Christen genannt wurden oder als Christen bezeichnet wurden. Daher denke ich, dass Nachfolge oder Jüngerschaft keine Option für Christen ist. Jüngerschaft und Nachfolge ist das wichtigste Element, um Christ zu sein. Sozusagen die Definition dafür. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen, die natürlich auch mit meiner Nachfolge zu tun hatte. Vor nicht langer Zeit ging es mir nicht so gut. Also ich habe mich ein bisschen überlastet gefühlt beruflich. Ich hatte die Anstellung bei OM, bin viel unterwegs gewesen, habe mit Menschen zu tun, Menschen haben Erwartungen an mich und habe auch noch eine Teilzeitanstellung in einer Gemeinde gehabt. Und an irgendeinem Punkt war mir das einfach zu viel. Ich konnte das auch nicht richtig definieren. Was ist es jetzt? Es ist ja alles toll. Es ist ja für Jesus und für Gott, für die Gemeinde, für die Mission. Aber mir ging es nicht so gut damit. Ich habe gemerkt, ich kann meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden und somit auch den Ansprüchen der Menschen, mit denen ich arbeite, irgendwie nicht dienen. Und da ging es mir nicht so gut eine Zeit lang und dann waren wir am Wochenende, an einem Samstag, in schönen Bensheim unterwegs, sind spazieren gegangen, haben uns Bensheim angeguckt. Meine Familie war ein bisschen unterwegs in den kleinen Geschäften, die es da so gibt. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt, auf einen Platz und habe so ein bisschen meine Wunden geleckt und darüber nachgedacht, wie schlecht es mir doch eigentlich geht. Und dann, während ich so denke, sehe ich am anderen Ende des Platzes, relativ weit weg, einen Mann. Und ich habe den Eindruck, der kommt genau auf mich zu. Und tatsächlich, der Mann kommt immer näher und er hat ein klares Ziel vor Augen, und das bin ich. Kommt näher, dann sehe ich, es ist ein älterer Herr, hat eine blaue Kutte an, hat gezittert am Körper, hatte Parkinson, nehme ich an, und stellt sich vor mich hin. Und ich war verdutzt und sagt mir, Gott segne Sie. Und ich, war ein bisschen überrascht. Ich sage dann natürlich auch, danke, Gott segne Sie auch. Dann fasst er mit seiner Hand in die Tasche und ich denke, naja, welches Traktat kommt jetzt? Aber es war kein Traktat, er holt so eine kleine Gideon-Bibel heraus, schlägt sie auf und liest mir folgenden Text vor. Aus Matthäus 16, 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und ich sagte, boah, dann steckt er seine Bibel wieder ein, sagt nochmal, Gott segne sie und geht. Und ich war so baff, so im Nachhinein dachte ich, ach, man hätte sich ja nochmal mit dem unterhalten können. Wer hat dich geschickt? War das Zufall? Hast du den Eindruck gehabt, dass du auf mich zukommen sollst? Aber so schnell wie er kam, war er auch wieder verschwunden und ich blieb auf der Bank zurück. Und habe natürlich über den Text nachgedacht. Was will dieser Text mir zu meiner Situation sagen? Und ich habe mir in der darauffolgenden Zeit ein paar Gedanken gemacht, habe den Text auseinandergenommen, mal rückwärts gelesen, vorwärts gelesen, von links nach rechts und von rechts nach links, um ihn einfach besser zu verstehen und einfach auch zu verstehen, was bedeutet er für mich. Und ich habe dann einige Aussagen identifiziert, ich glaube 4, und die möchte ich mit euch jetzt gern anschauen. Und die erste Aussage ist: Will mir jemand nachfolgen oder will mir jemand mein Jünger sein, der folge mir nach? Oder will mir jemand nachfolgen als erstes? Und dann ist die Frage aufgepoppt: Will ich ihm nachfolgen? Wollen wir Jesus nachfolgen? Oder ist das nur so ein intellektueller Gedanke für uns als Christen? Wir sind Nachfolger. Oder wollen wir das wirklich tun mit Haut und Haaren? Die ersten Jünger, die haben das getan. Simon, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die haben ihre Wohnungen aufgegeben, die haben ihre Fischernetze an den Nagel gehängt und sind Jesus nachgefolgt. Matthäus ließ seinen recht einträglichen Beruf als Zöllner hinter sich, um Jesus zu folgen. Und dann gab es noch einige andere, unter anderem Simon der Zelot, der seine radikal-religiöse, nationalistische Partisanengruppe verlassen hat, um Jesus nachzufolgen. Jedenfalls haben alle Jünger ihre Aufgaben, ihre Berufe, ihre Lebensweisen, ihre Lebensumstände, ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen beiseite gelegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es klingt erstmal ganz nett. Wie oft habt ihr darüber nachgedacht, einfach mal auszusteigen? Einfach mal den blöden Job sein zu lassen und mal alles an den Nagel gehängen und irgendwo anders hingehen, nach Australien, Viehzüchter werden oder sonst irgendwas. Sicherlich hat jeder von uns mal darüber nachgedacht. Und es klingt auch erstmal wie Auswandern, ne? Wie so ein Abenteuer. Ich mache mich mal los auf zu neuen Ufern, ich versuche mein Leben neu zu organisieren, jemanden nachfolgen. Ein Abenteuer. Ich habe mal geguckt, was ein Abenteuer ist. So Synonyme für Abenteuer. Da habe ich gefunden, Abenteuer ist ein Wagnis. Es hat einen Nervenkitzel. Es ist ein Erlebnis. Es ist eine Art Mutprobe. Eine Sensation, auch ein Experiment. Eine spannende Geschichte. Und hat auch immer irgendwelche spannenden Aspekte. Aber ein Abenteuer ist auch immer mit dem Verlassen der gewohnten und sicheren sozialen Umgebung verbunden. Die gesteigerte Form von einem Abenteuer oder eines abenteuerlichen Ausflugs ist eine Expedition. Und wenn mit dieser Expedition noch ein wertvoller und ehrenvoller Auftrag verbunden ist, spricht man von einer Mission. Und wenn Jesus uns ruft, ruft er uns nicht in ein Abenteuer, auch wenn das vielleicht grundsätzlich erstmal schön klingt und spannend und anziehend. Er hat einen Auftrag für uns, einen ehrenvollen Auftrag. So, was bedeutet das nun für uns, die wir so gern in den Gemeinden sind und so kuschelig unsere Kaffeetreffen haben und gern zusammen Mittagessen, was auch wunderschön ist, und uns gemeinsam treffen und uns austauschen? Ich denke, wir müssen uns schon manchmal fragen, wozu dient das? Dallas Willard hat in seinem Buch Jünger leben mittendrin eine schöne Definition für Jüngerschaft oder für Nachfolge getroffen. Er schreibt, Jüngerschaft dient nicht der Gemeinde. Sorry. Vielmehr ist die Gemeinde für die Jüngerschaft da. Jüngerschaft dient der Welt, die Gott so sehr liebt, für die er große Hoffnungen hat und aus der er große Dinge hervorbringen wird. Dort hat Jüngerschaft ihren Platz. Wenn wir Jüngerschaft auf Gemeindearbeit beschränken, dann werden wir nie ihre Kraft erleben, mit der sie uns und die Welt um uns herum verändern kann. Vielleicht ist das alles ein bisschen ernüchternd. Ich bin so aufgewachsen, dass die Gemeinde das Zentrum der Welt ist. Aber ich denke, es geht Gott um die Welt. Es geht Gott um die Menschen. Und die Gemeinde in ihrer Schönheit und Wichtigkeit ist ein wichtiges Werkzeug in Gottes Hand, um die Menschen zu erreichen. Was meint ihr? Gibt es mehr oder weniger radikale Jüngerschaft? Ich denke, dass radikal kein auswechselbares Adjektiv für Jüngerschaft ist. Jüngerschaft ist immer radikal, was wir jetzt auch bei unserem nächsten Punkt sehen werden. Zweiter Aspekt aus dem Vers, den mir der Mann in Bensheim vorgelesen hat: Will mir jemand nachfolgen, will jemand mein Jünger sein, der verleugne sich selbst. Das hört sich schon mal ganz schön krass an. Also ich will mich eigentlich nicht verleugnen. Ich will mich selbst optimieren. Wir alle wollen uns in irgendeiner Form selbst optimieren. Wir wollen besser werden. Wir wollen wachsen in vielen Bereichen unseres Lebens und unserem Können. Selbstoptimierung ist so das Leitbild unserer Gesellschaft im Moment. Der verleugne sich selbst, der verleugne sein Ego. Wer mir nachfolgen will, verleugne sein Ego. Es ist das Ego, was uns oft zu schaffen macht. Ich denke, weil wir Menschen unsere Identität, den stabilen Wert, den Gott in uns hineingelegt haben, verloren haben, müssen wir immer wieder den Beweis für unseren Selbstwert durch Bestätigung von außen einholen. Wie einen Luftballon, den man ständig aufblasen muss. Das ist ganz schön anstrengend, bei der Hitze einen Ballon aufblasen. So, das ist unser Ego. Ja, es ist eigentlich mit Luft gefüllt. Ne, unser Ego, da ist eigentlich nicht viel drin. Und da kommt ganz schön viel Druck von außen. Und durch den Druck denken wir immer, wir müssen unser Ego noch mehr aufblasen. Wir müssen es größer machen, uns bestätigen. Paulus schreibt hier wunderbar in diesem Zusammenhang im 1. Korintherbrief: Was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Das altgriechische Wort für überheblich oder Hochmut und Stolz ist Hybris. Interessant ist, dass Paulus aber an dieser Stelle ein anderes altgriechisches Wort für überheblich benutzt. Und dieses Wort ist Physiothe, vom Verb Physio. Und das bedeutet stark aufgeblasen. Da sind wir wieder bei unserem Luftballon. Und daher könnte man eigentlich den Bibeltext so übersetzen: Was bringt dich dazu, so aufgeblasen zu sein? Ich finde, das klingt anschaulich, das Gefühl von aufgeblasen sein. Ich weiß nicht, an was euch das erinnert. Wir haben gestern Abend gegrillt. Dann kann es schon sein, dass man sich am nächsten Tag etwas aufgeblasen fühlt. Und man hat dann auch so Dämpfe in sich drin, die auch drücken. Und wenn der Druck dann abgeht, gibt es unangenehme Geräusche und auch unangenehme Gerüche. Und aufgeblasene Leute flößen uns schon mal Respekt ein. Ja, wir kennen das alle in der Schule vielleicht, an unserem Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde. Es gibt so Menschen, die aufgeblasen sind oder wir empfinden das so. Und immer wenn sie den Raum betreten, hat man das Gefühl, irgendwie die Luft wird komisch. Es breitet sich so ein Gas aus. Aber eigentlich ist dieses Ego, dieses Aufgeblasensein auch nur mit Luft gefüllt. Und wie nach einem deftigen Essen, es bläht und es bläht und es bläht. Aber wenn diese Personen dann den Raum wieder verlassen, sind sie zwar weg, aber irgendwie bleibt so ein unangenehmes Klima zurück. Und wenn durch Überheblichkeit sich diese Luft in Gase verwandelt und wenn der Druck dann entweicht und einen üblen Geruch hinterlässt, vom Aufgeblasensein bleibt manchmal nicht mehr als, ich sag's mal so, ein stinkender Furz. Dicke Luft. Daher denke ich besser, wir holen uns täglich unseren Wert bei Gott ab, da wo unsere Identität verwurzelt ist und wo wir unser Ego nicht künstlich aufblasen müssen, um Bestätigung zu finden. Und sich selbst verleugnen bedeutet auch, zugunsten anderer auf die Wahrung der eigenen Interessen verzichten. Oder wie das Zitat am Anfang der Predigt sagen würde, unsere Füße dorthin zu lenken, wohin unsere Herzen nicht zu gehen wünschen. So, jetzt wird es tatsächlich noch etwas radikaler mit der dritten Aussage. Will mir jemand nachfolgen oder will jemand mein Jünger sein, der nehme sein Kreuz auf sich. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern und natürlich auch zu uns. Aber in erster Linie hat es zu seinen Jüngern gesagt. Will mir jemand nachfolgen, der nehme sein Kreuz auf sich. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, als sie das gehört haben. Kreuz, hä? Also sie wussten weder, dass Jesus am Kreuz sterben würde, noch, dass er sein Kreuz nach Golgatha schleppen musste. Das wussten sie nicht. Was will uns Jesus jetzt damit sagen, ne? Der nehme sein Kreuz auf sich. Was sie allerdings wussten, war, dass das Kreuz ein grausames Hinrichtungswerkzeug der römischen Besatzung war. Und ich glaube, diese Aussage von Jesus hat ein sehr mulmiges Gefühl bei ihnen hinterlassen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Sie kannten so Sprüche nicht, ah, jeder hat sein Kreuz zu tragen, oh, und mein Kreuz ist so schwer. Das ist einfach nachchristliche Aussagen. Ja, die Jünger haben gedacht, kann es sein, dass Jesus die völlige Hingabe seiner Jünger fordert, bis hin zum grausamen Tod am Kreuz, auch von uns, seinen Jüngern? Und ich denke, ab jetzt, zumindest ab jetzt, klingt Jüngerschaft, Nachfolge nicht mehr nach einem schönen Abenteuer. Langsam erkennen wir, dass unsere spannende Exkursion mit Jesus eine Mission bekommt. Was ist mein Kreuz? Wisst ihr, was euer Kreuz ist? Bibelkommentare sagen dazu eindeutig, Anfechtung um Jesu Willen, Leid um des Glaubens Willen, Anfeindungen aufgrund der Gemeindezugehörigkeit, Verfolgung um Jesu Willen. Und ich denke, da stimmen wir alle zu. Aber was bedeutet das eigentlich für uns in Deutschland oder hier in Hemsbach? Ist nicht unser Kreuz auch manchmal unsere Überheblichkeit, unsere Besserwisserei, unser Aufgeblasensein? So Sachen, die an uns kleben und die uns das Jesus-Nachfolgen so schwer machen. Unser Ego, das immer wieder in die andere Richtung gehen will. Wie oft musste mich Jesus schon zurückrufen zu sich? Vielleicht auch euch. Wie oft hat uns unsere menschliche Natur von Jesus weggeführt und er musste uns zurückrufen? Scheint so in uns verankert zu sein, dass wir uns automatisch immer wieder von Gott entfernen wollen und es mitunter nicht mal merken. Der nehme sein Kreuz auf sich. Ich denke, Jesus betont hier in erster Linie unsere persönliche Verantwortung und unsere Standhaftigkeit. Daher kann ich keine Antworten geben für euch, was euer Kreuz sein soll, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt und was euer Kreuz sein könnte. Wir leben in einer kaputten und gefallenen Welt und das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Und es passieren Dinge in unserem Leben, auf die wir keinen Einfluss haben. Mag es Krankheit sein, mag es Abschied nehmen sein. Es kann auch sein, dass sowas Endgültiges wie der Tod ein Kreuz für uns sein kann. Diese endgültigen Dinge, die wir nicht aufhalten können, die wir akzeptieren können. Und auch die gehören in unsere Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Den Text, der nachfolgende Vers des Textes, den wir betrachten, Vers 25, da schreibt, sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und in meinen Worten, in Anbetracht des Luftballons, würde ich den Vers auch irgendwie so übersetzen, wer also auf sein Aufgeblasensein besteht, wird irgendwann mal platzen. Wer aber um Gottes Liebe immer mal Stolz und Druck ablässt, wird jeden Druck von außen überstehen. Ich weiß nicht, was euer Kreuz ist. Ich weiß auch manchmal kaum, was meins ist. Aber ich denke, wir können Jesus fragen, einfach in einem ganz simplen Gebet. Herr, zeig mir, ich möchte dir folgen. Ich möchte diese Passage besser verstehen. Bitte sag mir doch, was mein Kreuz ist. Der letzte Aspekt. Vierte Aussage. Will mir jemand nachfolgen? Will jemand mein Jünger sein? Der folge mir. Folgen, nachahmen, nachfolgen. Imitatio Christi. Allerdings wollen wir Jesus nicht nur imitieren, wir wollen uns verändern in sein Ebenbild. Wir wollen so sein wie er. Die ersten Jünger haben das wortwörtlich verstanden und sind wortwörtlich aufgefordert worden, mit ihm auf eine Wanderung zu gehen. Aber auch das Neue Testament betont für uns den radikalen Charakter der Nachfolge Jesus, der die Bereitschaft erfordert, alles andere hinter sich zu lassen, nicht nur materielle Dinge, sondern Selbsthingabe an Jesus und einen neuen Lebensweg unter seiner Führung. Komm, folge mir nach, setze die Jünger in Bewegung, ungeachtet der Dinge, die ihnen vielleicht bevorstanden. Der Ruf, komm, folge mir nach, gilt auch heute noch. Allerdings seltener, um auf eine Wanderschaft zu gehen. Die Aufgabe ist aber die gleiche. Ihr werdet die Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Und wie soll das nun gehen? Ich glaube, so als Missionar gesprochen, der manchmal auch so seine Vorstellungen hat, wie Dinge zu funktionieren haben, habe ich erkannt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Jesus sagt im Johannes-Evangelium an zwei Stellen, dass wenn wir Christen uns lieben, wie Jesus uns geliebt hat, dann werden bereits die Menschen um uns herum erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und das wollen wir. Ja, wir wollen, dass die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und an anderer Stelle sagt er, wenn wir uns lieben und einig sind, so wie der Vater und er, werden die Menschen um uns herum erkennen, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Und das wollen wir doch, dass die Menschen das erkennen. Und wenn wir bei dieser Liebe anfangen, haben wir den größten Schritt schon getan, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Durch Wort, aber auch noch mehr durch Tat. Auch dem Apostel Johannes ist diese Liebe extrem wichtig. Und er schreibt im ersten Johannesbrief, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist aus Gott geboren und hat Gott erkannt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wir sollen uns lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und alles andere funktioniert dann schon. Vielleicht noch ein Gedanke dazu für alle, die sich vielleicht an dem Adjektiv radikal oder radikale Jüngerschaft ein bisschen schwer tun. Es klingt ein bisschen fundamentalistisch manchmal, ne? Radikal sein. Das hat so einen negativen Touch. Deswegen möchte ich gerne noch sagen, radikale Jüngerschaft ist nicht die Selbstverliebtheit in die eigenen Ideen und Anschauungen und Sichtweisen. Es ist nicht der Ansatz, das unbedingt mit dem Ellenbogen verteidigen zu müssen. Nicht nur der eigenen Agenda und der eigenen Linie folgen. Und dabei überhaupt nicht nach rechts und links schauen, weil das Ziel ja so klar ist. Ich denke, das ist nicht, was ich unter radikaler Jüngerschaft meine. Radikale Jüngerschaft, denke ich, ist das Vorbild Jesu im Auge zu haben, dem Vorbild Jesu zu folgen, immer, immer nach links und nach rechts schauen. Auch mal anhalten bei den Menschen, die anders denken, nach denen Gott sich so sehr sehnt, damit er ihnen die Liebe und Annahme geben kann, die er ihnen versprochen hat. Und ich denke, das Bild über das Gleichnis von barmherzigen Samariter ist ein wunderschönes Bild, ja, wie zwei Menschen, einmal der Überfallene und einmal der Samariter, wie sie verschmelzen fast zu eins. Ja, man kann im Prinzip ein Bild gar nicht mehr erkennen, wer ist. Ich möchte euch zum Abschluss noch gerne herausfordern, in dieser Woche aktiv zu werden. Ich möchte euch herausfordern, einen Schritt vielleicht weiterzugehen, um Jesus nachzufolgen. Versucht doch einfach mal, ein konkretes Verhalten zu identifizieren oder eine Einstellung zu erkennen in eurem Leben, die euch daran hindert, ihm vollständig zu folgen. Vielleicht ist es Stolz. Vielleicht denkt ihr auch, naja, wir sind ja nicht stolz. Aber was ist es dann, wenn du Angst hast, deinem Nachbarn oder deinem Kollegen zu erzählen, dass du in eine Gemeinde gehst und Jesus nachfolgst? Ich denke, das ist auch eine versteckte Art von Stolz. Was kannst du tun? Einen nächsten Schritt. Bedingungslose Liebe zeigen den Menschen, die viel Ablehnung erfahren. Du kannst diese Barrieren identifizieren und sie vor Jesus niederlegen. Vielleicht sind es auch die falschen Bilder, die du im Kopf hast, über den Glauben, über Nachfolge. Ich glaube, es ist gut, sich für diese Woche ein Ziel zu setzen, um diese Hindernisse zu überwinden. Und ich glaube, das ist auch unser Auftrag als Jünger. Und dann, nach getaner Arbeit, können wir alle nächsten Sonntag hier wieder zusammenkommen und Jesus feiern. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ich danke dir, Herr, dass du uns gute Gedanken schenkst über dich, über ein Leben mit dir, über die Nachfolge mit dir. Ich möchte dir danken, dass du dem Wunsch, dir zu folgen, tief in unser Herz hineingepflanzt hast. Ich möchte dir danken, dass wir von dir die Freiheit bekommen, dir nachzufolgen, wohin du auch immer gehst. Aber danke, dass du nicht 100 Meter vorausrennst, sondern dass du ganz nah bei uns bist, bei jedem Einzelnen von uns. Sei es in der Lebenssituation, dass wir in die Schule kommen jetzt oder dass wir eine Berufsstelle wechseln oder wenn wir irgendwas Endgültiges vor unseren Augen haben, was uns schmerzt und wehtut. Danke, dass du dabei bist. Amen.